SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Unser Gast für Vormittag in SWR 1 Leute ist ein Mann, der 5 Jahre Studioleiter des ARD-Hörfunks in Paris war, der heute Studioleiter des SWR-Studios in Tübingen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Marcel Wagner.
Schönen guten Morgen.
Wie war die Umstellung von Paris nach Tübingen?
Heftig.
Heftig, warum?
Man muss schon sagen, also Paris ist die dicht besiedelste Stadt Europas, eine stressige Stadt, natürlich auch eine angenehme Stadt.
Und Tübingen ist Sommerfrische?
Und dann nach Tübingen zu kommen, das hat was von Sommerfrische, auch wenn es jetzt gerade nicht Sommer ist, aber das hat was von Sommerfrische.
Corona-technisch große Unterschiede in der Art und Weise, wie die Leute auch damit umgehen und
extrem leben. Große Unterschiede. Also man hat den Eindruck, dass in Frankreich die Gesellschaft weniger polarisiert ist als in Deutschland. Auch wenn sich viele doch härtere Maßnahmen gewünscht, also viele hätten sich sogar härtere Maßnahmen gewünscht von der Regierung, aber die Regierung hat eine ganz klare andere Position als die deutsche und insgesamt ist der Umgang mit Corona schon deutlich anderer zwischen Frankreich und Deutschland.
Wie ist es jetzt aktuell in Tübingen? Da gab es ja den Versuch eines Tübinger Modells kontrolliert aufzumachen. Ich weiß nicht, ist das
darf heute weiterlaufen? Eigentlich hätte es heute beendet werden sollen, aber es darf jetzt weiterlaufen. Die Frage ist, wie lang, denn wenn das Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz jetzt durchkommt, dann könnte es sein, dass aufgrund der Inzidenzen dann das Tübinger Modellprojekt beendet werden muss.
Die größten Unterschiede, was Deutschland und Frankreich in der Bekämpfung der Pandemie betrifft, ist vermutlich der Umstand, wie man mit Schulen und Kitas umgeht. Wo sind da die Kardinalunterschiede?
Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Also im vergangenen Jahr, als die Pandemie losging, hat man in Frankreich einen extrem strikten Lockdown verhängt. Wir durften ja nur 1 Kilometer auf die Straße und immer nur für 1 Stunde. Und alle Schulen, Kitas waren geschlossen, 9 Wochen lang ungefähr. Und die französische Regierung hat daraus ganz stark gelernt und hat gesehen, was das mit Kindern gemacht hat, welche Schäden das verursacht hat. Auch volkswirtschaftliche Schäden, weil die Kinder nicht betreut waren. Also es gibt immer diese 2 Ebenen. Und dann hat die französische Regierung ganz klar gesagt, Bildung muss für uns Vorrang haben. Das hat die Deutsche auch lange Zeit gesagt, aber in Deutschland hatte man das Gefühl, das ist ein Lippenbekenntnis. Und die französische Regierung hat tatsächlich danach gehandelt und hat seit Mai letzten Jahres Schulen, Kindergärten, Kitas in 100% Präsenzunterricht geöffnet gelassen. Bis jetzt hatten sie 1 Woche geschlossen und die Oberstufen, die durften teilweise in den Wechselunterricht gehen.
Wobei, was Deutschland angeht, da kommt halt dazu, dass wir ein föderales System haben, dass jedes Bundesland das schon auch nach eigenem Gutdünken veranstaltet. Und dazu offenkundig eben noch die Unsicherheit kam, wie groß ist die Infektionsgefahr, die dann von Schulen und von Kitas ausgeht.
Also da hat Frankreich im November gezeigt, dass die Schulen überhaupt kein Pandemietreiber waren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Da gab es die Mutanten noch nicht so stark. Aber damals war die tägliche Infektionsrate in Frankreich im Schnitt, im 7-Tages-Schnitt bei über 48.000. Also für Deutschland exorbitant. Das war Ende Oktober letzten Jahres. Und dann gab es wieder diesen harten Lockdown in Frankreich, wieder mit 1 Kilometer Radius. Und dann hat die Regierung aber gesagt, angesichts der Schäden im Bildungsbereich und bei den Kindern, lassen wir diesmal Schulen, Kindergärten in 100% Präsenz offen. Und man hat innerhalb von 1 Monat die Inzidenz, also die tägliche Infektionsrate im Schnitt auf 10.800 gesenkt. Also rund 75% hat man die Zahlen gesenkt, was Deutschland nie geschafft hat. Das mit offenen Kitas und Kindergärten. Und wenn man das da erlebt hat, ich habe 2 kleine Kinder, wenn man das erlebt hat, muss man eigentlich sagen, wenn das geht, dann müssen die Schulen offen bleiben, aus meiner Sicht.
Deine persönliche Geschichte ist insofern natürlich zusätzlich interessant, weil die ganze Familie, du, deine Frau plus die beiden Kinder, Corona bekommen hat. Wisst ihr im Nachhinein, wo ihr euch angesteckt habt?
Ja, wir sind uns ziemlich sicher, wo wir uns angesteckt haben. Also ob mein Sohn Corona hatte, das ist nicht durch einen PCR-Test belegt. Wir gehen schwer davon aus, bei meiner Tochter ist es belegt. Und wir gehen schwer davon aus, dass wir uns in einem Restaurant angesteckt haben. Wir waren in den Herbstferien, Spätherbst im Süden. Das war kurz bevor dann da auch wieder die Restaurants schließen mussten. Und ich kam auf die Idee, ich wollte jetzt gerne einmal ins Restaurant gehen. Und als wir reingekommen sind, da waren die Tische noch alle leer. Aber wir haben die ganzen Bestecke gesehen, haben gesagt, wenn die alle gleich besetzt sind, dann wird's ja wohl eng. Und dann wollten wir wieder gehen. Es war der letzte Tag, der Kühlschrank war leer, wir hatten nichts zu essen, haben gesagt, wir bleiben. Und 6 Tage später habe ich zwar wieder zu essen gehabt, aber keinen Geschmack mehr.
Die falsche und folgenreiche Entscheidung, dort essen zu gehen, was heißt kein Geschmack mehr? Was ist das für ein Gefühl, dass man plötzlich...
Ich hatte dann so 10 Tage keinen Geschmack und keinen Geruch und ein bisschen Husten. Alles in allem, glücklicherweise, toi toi toi, sind wir alle als Familie sehr, sehr gut da durchgekommen.
Macht einen das panisch, wenn man 10 Tage
nichts riecht? Panisch würde ich nicht sagen, aber es besorgt einen schon, weil man ja auch immer, ich bin ja schon noch ein bisschen jünger, aber man hört ja dann immer, jüngere Leute sind ins Krankenhaus gekommen und haben erst sehr spät festgestellt, dass sie einen sehr niedrigen Sauerstoffwert im Blut hatten und so. Da macht man sich ja schon Gedanken und fragt sich, woran merke ich das denn eigentlich? Wie gesagt, ich hatte all das nicht, aber es beschäftigt einen schon.
Aber es ging dann für alle Beteiligten gut aus.
Ja, sehr gut. Ja.
Ihr habt dann etwas gemacht, was verschiedene Menschen in Paris gemacht haben, als dieser Lockdown drohte. Seid ihr in die Bretagne geflohen?
Das war im allerersten Lockdown, genau. Ich habe seit 40 Jahren, bin ich immer in der Bretagne, jeden Sommer. Und als dann klar wurde, dass auch die Parks schließen würden in Paris. Und wir haben wirklich mitten in der Stadt gewohnt, weil unser Studio einfach da ist. Und ich als Radioreporter ja schnell berichten können muss. Also haben wir sehr zentral gewohnt. Und da zu wohnen in der dicht besiedelsten Stadt Europas, die auch noch furchtbar dreckig ist. Und dann ohne Parks. Mit 2 kleinen Kindern.
Mit dem Verbot, die Wohnung zu verlassen.
Nur einmal am Tag für 1 Stunde. Da haben wir dann wie 1 Million Franzosen aus der Region Paris, haben wir gesagt, wir fliehen und haben glücklicherweise in dem Haus, wo wir schon seit 40 Jahren sind, dann Unterschlupf gefunden.
Das sich dann allerdings auch in ein Gefängnis verwandelt hat.
Ja, wir durften da auch nur, obwohl es da in der Bretagne, wo wir waren, nahezu keine Fälle gab, aber das ist halt Zentralismus, diese Anordnung galt für alle. Das heißt, wir durften auch da nur einmal am Tag, 1 Stunde raus, 1 Kilometer.
Ja.
Und das war trotzdem keine schöne Zeit. Wir mussten unsere Tochter mit Homeschooling beschulen. Unser Sohn war im Kindergarten, der wollte auch beschäftigt werden. Ich musste natürlich arbeiten, ganz normal. Meine
das
Frau
ging von der Bretagne aus?
Ja, das ging sehr gut. Ich konnte da sogar dann Reportagen machen, weil das war ja auch interessant. Wir hatten ja noch Kollegen auch in Paris und ich war dann in der Bretagne und konnte sozusagen dann auch den Blick einfangen, wie sieht es sonst in Frankreich aus und Reportagen fürs Radio machen, wie da die Situation ist und auch sämtliche politische Aktualität konnte ich von da, es waren ja alle Pressekonferenzen plötzlich im Internet. Das heißt, die konnte ich da mitschneiden. Ich konnte so in Präsenz auch in Paris nicht hingehen. Also von daher war ich sozusagen das Ohr und das Auge des Studios ein bisschen außerhalb.
Wie ist es heute? Du bist nicht mehr da, sondern inzwischen in Tübingen. Wie ist es heute für die Kollegen in Paris? Können die halbwegs vernünftig und sinnvoll arbeiten?
Gestern Abend noch mit meiner lieben Kollegin Sabine Wachs gesprochen. Wir sind teilweise ein bisschen im Homeoffice, aber auch im Büro. Sie sind jetzt ja auch wieder in einem relativ strikten Lockdown. Jetzt ist der Radius allerdings auf 10 Kilometer immerhin erhöht worden. Also man kann sich in Paris schon frei bewegen. Und sie sagt auch, so viel merkt man von, dass das jetzt ein strikter Lockdown ist, so viel merkt man davon nicht.
Der schreckliche Brand von Notre-Dame vor ziemlich genau 2 Jahren. Marcel Wagner, du warst als Korrespondent damals in Paris und hast es mit eigenen Augen gesehen?
Ja, ich bin, als die Nachricht kam und ich habe sie, glaube ich, erst in irgendwelchen sozialen Netzwerken entdeckt, noch bevor mich meine ganzen Push-Nachrichten auf dem Handy dann bombardiert haben. Erst konnte ich nicht glauben. Ich dachte, ja, Brand Notre-Dame. Ich dachte, es brennt da um Notre-Dame. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und habe das gesucht. Und dann habe ich ein Video gesehen. Jemand hat live draufgehalten und habe gesehen, da steigt ja Rauch aus der Kirche auf. Und dann habe ich ganz schnell mit allen Infos, die ich zusammenbekommen habe, was für die Nachrichten, fürs Radio gemacht, für die ARD. Habe mich aufs Fahrrad gesetzt, habe zu meiner Frau gesagt, warte nicht auf mich, es wird später. Und bin da hingefahren.
Hingefahren heißt, bis zu wie viel?
Man konnte ja nicht direkt ran, sondern ans gegenüberliegende Ufer der Seine. Jetzt war ja der 2. Jahrestag und dann habe ich mir auf meinem Handy nochmal die Bilder, die ich selber gemacht habe, Filme auch, die ich gemacht habe, angeschaut. Also man war schon ziemlich nah dran und da sieht man die Flammen aus dem Gebäude schlagen und es war...
Und die Reaktion der Menschen entsprechend fassungslos, betroffen, verzweifelt?
Ja, also es gibt ja, man hat ja als auch so als Reporter, selbst als Korrespondent, wenig Ereignisse, wo man denkt, das ist jetzt aber schon, jetzt hast du ein historisches Ereignis, an dem du gerade beiwohnst hier. Ich hatte glücklicherweise in meiner Zeit in Paris doch einige davon, aber der Brand von Notre Dame, als ich da stand und diese Flammen gesehen habe, um mich herum tausende von Schaulustigen weinend am Boden zerstört und man sieht dieses Gebäude, der Glöckner von Notre Dame, das ist eins der... Der Symbole, der Wahrzeichen von Paris in Flammen, also da wusste ich, okay, jetzt erlebe ich hier gerade einen historischen Moment.
Ist heute eigentlich eindeutig geklärt, wie dieser Brand zustande gekommen ist?
Zu 100% nicht. Die These ist immer noch, dass das wahrscheinlich durch Bauarbeiten ausgelöst worden ist, ob durch menschliches Versagen, also jemand hat vielleicht eine Zigarettenkippe irgendwo hingeschnipst, oder vielleicht durch einen Teil bei den Bauarbeiten, das ist immer noch nicht 100% geklärt.
Dann begannen relativ schnell Aufräumarbeiten und die waren nicht nur hochkompliziert, sondern auch hochgefährlich?
Extrem gefährlich, weil da ja eine riesige Baustelle schon vor dem Brand war und ein riesiges Baugerüst, das dann verschmolzen ist, ineinander, diese tonnenschweren Teile ineinander verschmolzen, und das musste dann wirklich mit riesigen Kränen gesichert werden, abgebaut werden, und man hatte natürlich immer noch die Angst, dass dieses zusammengestürzte Dachgewölbe dann durch die Last des beim Abbau durch die Last des Gerüstes eventuell noch stärker zusammenfallen könnte. Also das war für die Menschen, für die Leute da vor Ort, die da gearbeitet haben, nochmal eine richtig gefährliche Harakiri-Aktion.
Wie sieht's aktuell heute aus in Notre Dame?
Aufgeräumter, man kommt ziemlich nah ran mittlerweile. Wenn man von vorne drauf guckt, merkt man gar nicht, dass es gebrannt hat, weil die Türme ja quasi fast normal aussehen. Der Präsident Macron, der hat ja in der Brandnacht noch versprochen, in 5 Jahren bauen wir das wieder auf. War ziemlich waghalsig, dieses Versprechen. Aber er ist dann jetzt zum Jahrestag nochmal wieder hingefahren, hat sich die Baustelle zeigen lassen und hat da den Bauarbeitern gesagt, ihr macht eine tolle Arbeit, aber denkt dran, ich habe ein Versprechen gegeben, also ihr solltet schon ein bisschen mehr Gas geben. Aber ich glaube nicht, dass das zu halten ist, 5 Jahre.
Hat irgendjemand mal ausgerechnet, wie viel der Wiederaufbau von Notre Dame kostet?
Nee, noch nicht. Es sind ja fast 1 Milliarde Euro an Spenden zusammengekommen, aber die werden natürlich vorne und hinten nicht reichen. Das wird wahrscheinlich noch teurer werden.
Länder haben, was die Attraktivität in der Berichterstattung angeht, auch immer eine bestimmte Konjunktur. Ich weiß gar nicht, wie und wo ist aktuell Frankreich da angesiedelt? Wie groß ist das Interesse deutscher Heimatredaktionen an Paris?
Riesengroß. Riesengroß. Ja, Frankreich spielt einfach in Deutschland eine ganz große Rolle, ist der wichtigste Partner in Europa politisch. Es ist das Urlaubsland Nummer 1 für die Deutschen. Ganz viele Deutsche verbringen viel Zeit im Jahr in Frankreich. Viele machen Austausch nach Frankreich, haben ihre persönlichen Geschichten mit Frankreich. Auch viele Moderatoren und Redakteure im Radio der ARD haben natürlich ihre Geschichten mit Frankreich. Und das sorgt schon dafür, dass die Aufmerksamkeit für dieses Nachbarland sehr groß ist.
Abgesehen von so einem schrecklichen Ereignis wie Notre Dame, welche Themen haben da Konjunktur in Deutschland?
Alle. Das ist das Spannende natürlich an unserem Job als Radiokorrespondenten. Wir sind wirklich Generalisten in Anführungsstrichen. Wir dürfen alle Themen machen, müssen auch alle Themen machen. Natürlich hauptsächlich Politik und was in Frankreich passiert, was Macron beschließt, egal ob jetzt Corona oder Wirtschaft oder andere Themen, hat in Deutschland immer einen gewissen Stellenwert. Also es ist alles berichtenswert. Dann aber auch Wirtschaft natürlich, Airbus, viele andere wichtige Unternehmen in Frankreich interessieren in Deutschland. Dann hat man aber auch Kultur natürlich, Paris und auch andere Städte mit der Kulturszene. Man hat Sport, Paris Saint-Germain mit deutschen Spielern, deutschem Trainer. Also die Gesellschaft an sich, also sehr, sehr viele Themen. Essen, breites Spektrum. Also wenn ich überlege, was ich alles an Reportagen gemacht habe und aus welchen Themenbereichen in diesen 5 Jahren, das ist die komplette Bandbreite der Vielfalt. Und das ist natürlich toll an dem Job.
In welches Thema beispielsweise hast du dich besonders intensiv einarbeiten müssen?
Also ich war schon sehr intensiv, vor allen Dingen natürlich mit Politik beschäftigt. Und das war auch so das spannendste Thema. Als ich hingegangen bin, begann gerade so ganz langsam der Wahl oder das Vorgeplänkel für den Wahlkampf der Präsidentschaftswahl, bei der Macron hinterher gewonnen hat. Es war ein unfassbares Ereignis, dieser junge, damals 39-jährige Mann, der ganz Frankreich umgekrempelt hat. Das war schon wahnsinnig spannend. Und Politik, das ist schon so das wichtigste Berichtsfeld gewesen. Ich war immer sehr für Wirtschaft auch in unserem Studio so ein bisschen stärker da, aber habe auch liebend gerne die bunten Reportagen und alle anderen Themen gemacht.
Was Macron angeht, wie groß ist denn aktuell seine Akzeptanz in Frankreich?
Jetzt gerade relativ niedrig, was seine Werte angeht. Allerdings muss man sagen, dass es eine interessante Bewegung gegeben hat. Angela Merkel hat ja zu Beginn der Corona-Pandemie extrem exorbitant hohe Zustimmungswerte gehabt. Macron war ganz, ganz niedrig, weil er in der ersten Welle ja auch Frankreich ziemlich hart getroffen hat. Und dann mit der Zeit hat Macron eine relativ klare Linie gefahren. Öffnung, so viel es geht, ein gewisses Risiko auch eingehen. Und er ist dann immer weiter gestiegen in der Beliebtheit und in der Zustimmung zu seiner Corona-Politik, während die Bundesregierung immer stärker abgenommen hat. Und diese Kurven haben sich irgendwann sogar geschnitten. Plötzlich war Macron mit seiner Politik beliebter als die Bundesregierung in Deutschland. Also wahnsinnig interessant, was sicherlich auch mit der klaren Haltung bei Schulen und so weiter in Frankreich eine Rolle gespielt hat. Jetzt Im Moment allerdings sind die Zahlen von Macron wieder relativ niedrig.
Würdest du dir zutrauen, das Binnenverhältnis von Merkel und Macron zu beschreiben?
Ich glaube, das wäre ziemlich arrogant, wenn ich behaupten würde, das könnte ich. Ich glaube, nein. Also, weil als Journalisten stehen wir am Zaunrand, wenn die beiden sich treffen. Ich war oft dabei natürlich und durfte bei Pressekonferenzen dann auch da sitzen und sehen, wie sie sich begrüßen. Ich glaube, es ist viel Unverständnis dabei. Beide kennen sich sehr gut. Beide haben sich zusammengerauft im Laufe der Zeit, die sie zusammenarbeiten. Es gab extrem wichtige Signale aus Deutschland, zum Beispiel die Zustimmung zu diesem Rettungspaket nach Corona jetzt. Das war ein unglaublich wichtiges Signal, das Angela Merkel ja auch Macron da zum Geschenk gemacht hat. Aber es gibt auch sehr viel Unverständnis über die Kultur der beiden Länder, die beide nicht so richtig gut verstehen jeweils.
Seit ein paar Minuten steht fest, offiziell, öffentlich, Annalena Baerbock wird die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl im Herbst. Marcel Wagner, wenn wir nochmal auf Frankreich kommen, wo du ja 5 Jahre gelebt und gearbeitet hast, gibt's eine vergleichbare grüne Partei in Frankreich mit einem vielleicht auch vergleichbaren Spitzenpersonal?
Nee, das gibt es nicht. Also es gibt eine grüne Partei, die auch sehr stark geworden ist in Frankreich, auch bei den letzten, bei den Europawahlen sehr stark abgeschnitten hat. Die grünen Themen, auch Klimawandel und so weiter, sind in Frankreich extrem stark und Macron fürchtet da auch den Druck von links und von grün. Aber das Problem ist, dass die Parteienlandschaft in Frankreich so zersplittert ist. Selbst innerhalb der grünen Bewegung gibt es noch Splittergruppen und so weiter, die sich gegenseitig teilweise das Wasser abgraben und innerhalb dieses politischen Systems in Frankreich, dieses Wahlsystems, wo alles auf den zweiten Wahlgang einer Präsidentschaftswahl mit nur 2 Kandidaten hinausläuft, sind Zersplitterungen das Schlimmste, was dir passieren kann, weil damit wirst du nie in den zweiten Wahlgang kommen.
Was ist eigentlich aus den beiden großen früheren französischen Parteien geworden, den Gaullisten auf der einen Seite und den Sozialisten auf der anderen?
Also die Gaullisten oder heute heißen ja Les Républicains, also die Republikaner, sind immer noch einigermaßen stark und erhoffen sich auch unter Umständen den nächsten Präsidenten stellen zu können, auch wenn sie ihren Kandidaten auch noch nicht gekürt haben. Ist ja in Frankreich auch noch ein bisschen länger hin. Die Sozialisten allerdings, muss man wirklich sagen, die sind nahezu tot. Also Präsidentschaft von François Hollande hat ihn so zugesetzt, weil er ja wirklich einer der, man muss es leider aus der Rückschau sagen, doch der, wie kann man es vorsichtig formulieren, am wenigsten wahrgenommenen französischen Präsidenten in der 5. Republik schließlich war. Und das hat seiner Partei wirklich das Genick gebrochen, die sich auch über den politischen Kurs so zerstritten hat, dass sie heute kaum noch Bedeutung haben.
Diese politische Bewegung des amtierenden Präsidenten Macron, auf wie viel Prozent taxierst du die ein aktuell?
Also nach aktuellen Umfragen sind sie wahrscheinlich immer noch ungefähr da, wo sie bei der letzten Präsidentschaftswahl waren, also knapp über 20%. Aber das ist im Moment mit Corona und so weiter alles mit äußerster Vorsicht zu genießen, wie die Entwicklungen da aussehen, ist extrem schwer vorauszusagen. Macron hat sicherlich eine große Chance, in den zweiten Wahlgang zu kommen bei der nächsten Präsidentschaftswahl, die sehr... nachdenklich stimmenden Umfragen sind eigentlich die für den zweiten Wahlgang, denn da heißt es im Moment, sollte er gegen Marine Le Pen aktuell in den zweiten Wahlgang kommen, dann hätte er vielleicht einen Vorsprung von nur noch etwa 2-3% und das liegt innerhalb der Marge der Fehlertoleranz. Das heißt also, es ist keineswegs ausgemacht, was früher klar war, wenn ein Kandidat gegen einen Rechtsextremen in Frankreich oder extrem rechten Kandidaten in die Stichwahl kommt, gewinnt immer der andere. Das ist zumindest, was die aktuellen Umfragen sagen, in Frankreich im Moment nicht mehr garantiert.
Also diese Brandmauer gegen rechts außen existiert offenkundig nicht mehr, möglicherweise auch deshalb nicht, weil Frau Le Pen im Gegensatz zu ihrem Vater mit ihrer doch verbindlicheren Art mehr Menschen erreicht?
Ja, Marine Le Pen arbeitet seit 10 Jahren daran, ja einer Debolisation, also die Entteufelung des Front National voranzutreiben und sich eben von diesen radikalen Positionen ihres Vaters zu verabschieden. Das hat sie auch in vielen Feldern doch sehr erfolgreich getan. Man sieht es eben in den Umfragen, die ihr Recht geben bei diesem Kurs und sie ist für viele Französinnen und Franzosen nicht mehr das Schreckgespenst.
Wann wird die entscheidende Wahl stattfinden zwischen Macron und Le Pen?
Im Mai 2022.
Gibt's, Marcel, eigentlich die Gelbwestenbewegung noch?
Nahezu nicht mehr. Also kurz bevor ich jetzt umgezogen bin, habe ich sie irgendwann an einem Samstag nochmal auf der Straße gesehen. Das waren dann 200 oder 300. Davon kann man eigentlich nicht sprechen, dass diese Bewegung noch existieren würde.
Das sah vor 2-3 Jahren noch komplett anders aus. In dieser Hochzeit 2018, 2019, eine soziale Bewegung, auch mit einem riesengroßen politischen Spektrum?
Ja, riesengroß. Also das ging von rechts bis links über gemäßigte, ganz spannende Erlebnisse auch als Journalist, die man da haben konnte und die wirklich auch den Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland so stark illustrieren, weil diese Bewegung zeigt ja wirklich, wie unterschiedlich unsere Länder dann doch ticken. Sowas wäre ja in Deutschland nicht vorstellbar.
Ja.
Und zum Beispiel auf dem Höhepunkt der Gelbwestenbewegung waren wir auch mittendrin in den Demos und es war ja ein Gewaltpotenzial da. Es brannten so viele Autos und ich erinnere mich, wie ich dann direkt an den Champs-Élysées, da brannten Autos, es flogen Steine, Straßenbarrikaden brannten und dann bin ich zu einer Dame gegangen, die da stand, sich das angeschaut hat, die trug einen Pelzmantel, habe ich sie angesprochen und dann hat sie sich vorgestellt, ja, sie sei Ärztin und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie finden Sie das hier so, das, was hier gerade passiert? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, aber die Gewalt geht doch vom Staat aus. Aha. Da standen die Polizisten, wurden gerade beworfen mit Steinen und so weiter. Ja, die Gewalt geht doch vom Staat aus. Der Staat sorgt doch dafür, dass wir protestieren müssen, weil er die Menschen nicht versorgt und so weiter. Und das ist was man in Deutschland sich nicht vorstellen könnte, dass einem sowas jemand sagt, da passiert Gewalt gegen den Staat und irgendjemand sagt, nee, der Staat provoziert doch hier, der übt gerade Gewalt aus, indem er uns nicht versorgt.
Na gut, jetzt wird es Menschen geben, die sagen, wenn man sich die Querdenken-Demonstrationen in Deutschland anguckt, da findet man auch die ein oder andere Parallele, ohne dass es jetzt zu solchen Gewaltexzessen gekommen wäre.
Ich glaube, es gibt Parallelen im psychologischen Bereich, also das Erlebnis, wie man sich gegenüber dem Staat positioniert und was man vom Staat erlebt hat. Wenn man, ich glaube, auch unter den Gelbwesten gibt es viele, die erleben, dass sie sich selber im Recht fühlen mit ihrer Position. Egal jetzt, ob sie es sind oder nicht, aber sie fühlen sich selbst im Recht und erleben einen Staat, der ihnen repressiv gegenübertritt. Und die Reaktion darauf zu erleben, ich fühle mich im Recht und der Staat sollte mich eigentlich schützen und mir Recht geben, aber der Staat macht das Gegenteil, er beschränkt mich. Das ist psychologisch gesehen, glaube ich, etwas, was man übrigens auch schon bei Stuttgart 21, wenn ich das hier sagen darf, wo ich auch damals als Reporter mittendrin war, schon gesehen habe. Das ist etwas, was solche Protestbewegungen ganz stark prägt.
Haben unterm Strich und in der Bilanz die Gelbwesten in Frankreich irgendwas erreicht?
Ja, sie haben schon vieles erreicht. Also sie haben Emmanuel Macron zwischenzeitlich ja wirklich in die Bredouille gebracht. Er ist ja wirklich auch politisch in Gefahr geraten. Er musste vieles von dem, was er machen wollte an Reformen, konnte er nicht mehr machen, auch wenn er weiter daran arbeitet, das fortzusetzen. Er musste seine Politik ändern und es ist eine Bewegung, die sicherlich Frankreich auch geprägt haben wird, wenn man zurückschaut. Und auch das war ein Geschenk als Journalist mit einer Distanz, die ich mir als Journalist ja erlauben darf, quasi innerhalb dieser Bewegung, aus dieser Bewegung heraus zu berichten.
Gibt es in der Nachfolge der Gelbwestenbewegung sowas wie eine Querdenkenbewegung in Frankreich?
Nein, es gibt auch in Frankreich Verschwörungstheorien in Bezug auf die Corona-Krise. Es gibt auch Verschwörungstheorien in Bezug auf Macron, auf die Politik und so weiter. Da gibt es auch Schnittmengen, aber es gibt keine echte Querdenkenbewegung in Frankreich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Marcel Wagner, der 5 Jahre aus Frankreich berichtet hat, damit aus einem Land, das wie kein anderes vom islamistischen Terrorismus betroffen war. Stichwort Bataclan, Nizza, Charlie Hebdo, die Enthauptung des französischen Lehrers. Wie sehr hat all das dieses Land verändert?
Extrem. Das hat Frankreich extrem verändert. Die Diskussionen, die natürlich um den Islamismus, um den Islam und die Rolle des Islam auch in dieser laizistischen Republik Frankreich geführt werden, haben das Land stark verändert. Auch natürlich einfach im Tagesgeschehen, weil man gerade in Paris natürlich ständig auf bewaffnete Soldaten trifft, die patrouillieren selbst morgens auf dem Schulweg. Und das ist natürlich schon was auch prägend ist.
Also ich erinnere mich, ein paar Jahre her, die Metro und so das Gefühl, jeder guckt sehr aufmerksam, wer steigt aus und vor allem, wer steigt zu.
Das war auch so tatsächlich, also sicherlich vor allem nach dem 13. November auch. Das hat man, muss man ehrlich auch sagen, auch ich selbst, wenn ich da Metro gefahren bin, habe ich mich schon umgeguckt und wer fährt denn hier noch mit? Aber das hat sich schon auch geändert. Also Paris hat auch gelernt, damit zu leben, auch wenn in ganz Frankreich ja immer wieder kleinere Anschläge passiert sind. Man könnte auch sagen, die Menschen stumpfen ein bisschen ab, aber sie lernen auch mit der Situation zu leben.
Wie weit ist man denn in Frankreich bei diesen Gewaltexzessen, die es da gegeben hat, bei der Ursachenforschung gekommen?
Das ist immer noch ein großes Thema und es gibt auch in Frankreich die ganz unterschiedlichen Lager. Also es gibt natürlich die, die sagen, ja, das ist der Islam, der von außen kommt und von fremden Regierungen gesteuert und angeheizt wird, der politische Islam. Es gibt natürlich auch die, gerade auch auf der linken Seite, die sagen, unsere eigene Gesellschaft trägt aber einen großen Teil der Mitschuld daran, weil wir eben Menschen mit Migrationsgeschichte, islamischen Glaubens in die Vorstädte verbannt haben, die keine Chancen in unserer Gesellschaft haben und so weiter. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber es gibt auch schon sehr heftige Diskussionen zwischen diesen unterschiedlichen Lagern mit großen Schuldzuweisungen. Die extreme Rechte in Frankreich spielt da natürlich auch eine Rolle und gießt da auch stark Öl ins Feuer.
Haben sich denn die Lebensbedingungen und die Zukunftsperspektiven gerade junger Leute aus den entsprechenden Milieus verändert und verbessert?
Nicht wesentlich. Es gibt immer noch massiv soziale Probleme in vielen französischen Großstädten, in den Vorstädten meistens. Macron hat es auch überhaupt nicht geschafft, bislang da wirklich zum Zuge zu kommen. Ganz am Anfang hat er gesagt, ich stelle keinen Plan für die Vorstädte vor, weil jeder Präsident seinen Plan für die Vorstädte hat und keiner hat es geschafft. Ich will das auf einem anderen Wege machen, eine Partnerschaftspolizei einrichten und so weiter. Aber man muss sagen, er ist auch nicht weitergekommen. Die Kriminalität ist unfassbar in den Vorstädten. Das Drogenproblem, Macron hat übrigens gestern dazu wieder geredet und ein Interview gegeben, dass, weil ihm das auch im Wahlkampf droht, weil die extreme Rechte da eben richtig Druck macht. Ja. Aber sie benennt eben auch Probleme, die Frankreich hat, die in den Vorstädten existieren und die für viele Vorstädte existenzbedrohend sind.
Hat die Polizei aufgerüstet, um die Menschen zu schützen?
Die Polizei hat aufgerüstet. Macron hat jetzt auch wieder versprochen, noch mal mehr Geld an die Polizei zu geben. Aber am Schluss bekämpft man damit Symptome und keine Ursachen.
Deutschland ist in jeder Beziehung von der Corona-Pandemie massiv betroffen. Frankreich auch in einem ähnlichen Ausmaß?
Ja, mindestens in dem gleichen Ausmaß wie Deutschland, vielleicht teilweise sogar noch stärker, denn in Deutschland brummt ja im Moment zumindest teilweise die Industrie. Frankreich hat aber in den letzten 20 Jahren seine Industriequote gesenkt, unfreiwillig. Sie haben Industrie stark verloren und zum Beispiel gerade im Tourismus dazu gewonnen. Und der Tourismus leidet natürlich unter der Pandemie gewaltig.
Der Tourismus bedeutet alles, was mit Hotels zusammenhängt, mit Reisen in die Bretagne, an die Côte d'Azur. Das ist alles quasi auf Null gefahren worden.
Ja, auch Restaurants. Also Macron hat ja immer dafür gesorgt, dass auch während der, selbst zu Hochzeiten der Pandemie, die Franzosen im Land reisen durften. Also immer in den Ferien wurden quasi Reisebeschränkungen aufgehoben. Und auch wir haben das genutzt und sind herumgereist, weil man sich eben in einem Ferienhaus, kann man sich schon die Frage stellen, ob man sich da stärker ansteckt. Das war natürlich auch der Versuch, die französische Tourismuswirtschaft ein bisschen zu stützen. Aber die Überseetouristen, die deutschen Touristen, all das fehlt natürlich so stark. Das kann das auch nur bedingt ersetzen.
Gibt es eine Strategie für das Frühjahr und vor allem für den Sommer des Jahres 2021?
Also Macron hat jetzt in einem Interview noch wieder bekräftigt, dass er schon im Mai die Terrassen wieder öffnen will, obwohl die aktuellen Inzidenzen gestern bei 30.000 Neuinfektionen lagen, davor bei 35.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz in Frankreich auf die Bevölkerung rechnet, liegt gerade bei 350 im Durchschnitt, also ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland. Trotzdem sagt Macron, wir werden nächsten Monat die Terrassen öffnen, weil er von Anfang an seit dem letzten Sommer eigentlich eine andere Strategie fährt als die Bundesregierung. Ja. Die Strategie der kalkulierten Risiken. Und er sagt, wir müssen halt so viel wie es geht öffnen und so wenig wie es geht schließen.
Wobei die vielleicht wichtigste Geschichte ja die Situation an den Intensivstationen ist. Wie sieht es da in Frankreich aus?
In Frankreich auch schlecht. Es gibt gerade eine leichte Besserung, aber die Belegung der Intensivstationen landesweit ist über 100% in Frankreich und sieht also schlechter aus noch als in Deutschland.
Ansonsten, was das deutsch-französische Verhältnis angeht, das war schon mal besser, aber möglicherweise war es auch schon mal schlechter.
Ja, es ist eigentlich sehr gut im Moment, vor allen Dingen eben seit Angela Merkel ihr Okay gegeben hat zu diesem 750 Milliarden Schutzprogramm der EU in der Corona-Zeit. Das hat wirklich in Frankreich für große Anerkennung gesorgt. Das hat Macron sich auch ein bisschen ans Revers geheftet als seinen Erfolg. Und das war wirklich, nachdem Angela Merkel ihn ja hat am ausgestreckten Arm verhungern lassen nach seinen Vorschlägen für Europa seinerzeit und die Depression in Frankreich darüber extrem groß war, war das so ein Signal eines Aufbruchs und seitdem, muss man sagen, funktioniert der deutsch-französische Motor eigentlich wieder ganz gut.
Wobei dieser Macron sich im Herbst 2021 wird umstellen müssen. Frau Merkel wird dann nicht mehr Kanzlerin sein. Nach der heutigen Wahrscheinlichkeit wird Macron es entweder mit Laschet oder mit Söder oder vielleicht sogar mit Frau Baerbock zu tun bekommen. Welcher von den dreien wäre ihm am liebsten?
Schwer zu sagen. Ich glaube, politisch wäre es vielleicht Annalena Baerbock. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das würde natürlich nach Frankreich auch das Signal geben, dass Grüne einen Kanzler stellen können und so stark sind. Das würde er vielleicht fürchten, weil das könnte auch bedeuten, es könnte ja auch ein Grüner den Präsidenten in Frankreich stellen. Also vielleicht wäre ihm dann Markus Söder am Schluss doch lieber.
Oder Laschet als EU.
Oder Armin Laschet.
Na, oder affin. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.